Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, ihr seht zum Einstieg, ich habe hier gleich mal rechts vorne von mir aus gesehen eine Tafel Schokolade aufgelegt, links einen Handschuh. Jetzt möchte ich, dass dieser Handschuh diese Tafel Schokolade greift. Wie kriege ich das hin? Ich sage, mach mal, hopp, marsch, auf geht's. Aber tut nichts. Wie bekomme ich den Handschuh dazu, dass er diese Tafel Schokolade holt? Muss ich ihm weiter ausdauernd gut zureden? Gibt es vielleicht spezielle Trainingsmethoden oder gar ein Handbuch mit Zauberformeln für solche hartnäckigen Fälle? Er hat die Form einer Hand, er hat Finger, aber ich kann befehlen und reden und erklären, so viel ich will, er packt es nicht. Wer weiß, wie kriege ich den Handschuh dazu, dass er die Tafel Schokolade greift? Anziehen, richtig, eigentlich ganz einfach. Ich brauche nur meine Hand in diesen Handschuh stecken und schon holt er ohne jede Mühe diese Tafel Schokolade. Nichts leichter als das. Der kann jetzt sogar noch viel mehr, der Handschuh. Der kann alles, was die Hand auch kann, die ihn trägt. Er hat so viel Kraft wie die Hand, die in ihm steckt. Stellen wir uns vor, wenn die Hand in diesem Handschuh die Hand des allmächtigen Gottes wäre, was könnte dieser Handschuh dann? Alles. Damit komme ich zu unserem Predigtext, der steht heute in Fortsetzung vom letzten Sonntag in den Versen 4 und 5 von Johannes 15. Da sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe keine Frucht bringen kann von sich selber, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Was ich gerade am Handschuh gezeigt habe, das veranschaulicht Jesus am Beispiel des Weinstocks. Die Rebe ist ein Trieb am Weinstock. Er kann nur Frucht bringen, solange er in der Verbindung mit dem Weinstock ist, der Trieb. Aus dem Weinstock kommt seine ganze Kraft. Wenn man die Rebe abschneidet, dann sieht sie vielleicht noch einige Tage grün aus, aber sie ist kraftlos. Der Knackpunkt sowohl beim Handschuh wie bei der Rebe ist das gleiche. Es kommt alles auf die direkte, lebendige Beziehung zur Kraftquelle an. Geistlich gedeutet, es kommt in unserem Leben alles darauf an, dass wir eine persönliche, eine lebendige, eine intakte Beziehung zu Jesus haben. Das ist entscheidend dafür, dass wir in unserem Leben Frucht bringen. Und das ist entscheidend dafür, ob wir in unserem Leben als Christen Freude oder Frust haben. Damit führt die Predigt heute auch das Thema vom letzten Sonntag fort. Der Handschuh, das bin ich, wenn mein Leben ganz Jesus gehört. Wenn ich mein Leben ganz Jesus ausgeliefert habe. Wenn ich ihn eingeladen habe, ganz mein Herr zu sein. Dann lebt Jesus in mir, wie da meine Hand in diesem Handschuh steckt. Und deshalb ist das Thema Heilsgewissheit auch so wichtig und ich reite immer wieder mal drauf rum, weil jeder wissen muss, ob er zu Jesus gehört, ob Jesus in ihm lebt oder nicht. Das muss man wissen, ob ich in der Kraft Gottes, in der Jesus-Nachfolge leben kann oder nicht. Das muss ich wissen, wenn ich die Bibel lese, ob seine Verheißungen mir gelten oder nur den anderen, weil ich vielleicht nicht zu Jesus gehöre. Das muss ich wissen, wenn es dem Tod entgegengeht und es darum geht, ob ich weiß, dass für mich eine Wohnung im Himmel bereitet ist oder ob ich Unklarheit darüber habe. Es besteht deshalb auch jeden Sonntag die Möglichkeit und die herzliche Einladung, dass jemand das festmacht, auch wenn ich es nicht jeden Sonntag ausdrücklich betone. Wer will, darf herzlich gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und wir reden und beten miteinander, damit niemand nach Hause gehen muss, ohne hundertprozentige Gewissheit darüber zu haben, ob er zu Jesus gehört oder nicht. Wenn wir nun also Jesus unser Leben in die Hand gelegt haben, dann sind wir ein solcher Handschuh, in dem die Kraft des allmächtigen Gottes wirkt. Alleine kann der Handschuh nichts. Wo er sich von der Hand löst und auf eigene Faust was unternehmen will, fällt er auf die Nase. Was sagt Jesus, können wir ohne ihn tun? Ein bisschen? Wenig? Noch weniger? Nichts. Nichts, sagt er. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Da stehen heute zwei wichtige Worte in der Predigt gegenüber nichts. Und nachher kommen wir auf alles. Nichts. Bei beiden müssen wir nachdenken. Stimmt es einfach so? Nichts können wir ohne Jesus wirklich nichts tun? Natürlich können wir ohne Jesus eine ganze Menge tun. Viele Menschen tun jede Menge, jeden Tag, ohne Jesus. Aber nichts, was taugt zum Reich Gottes. Das ist der Punkt. Darum geht's. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, was Ewigkeitswert hat. Ohne mich könnt ihr nichts tun, was eurem Leben wirklich Sinn und Bedeutung gibt. Erfüllung und Daseinszweck. Alles nur Seifenblasen, alles nur Schaumschlägerei, was wir ohne ihn tun. Wenn dagegen die Kraft Jesu in unserem Leben zur Entfaltung kommt, da wird uns nichts unmöglich sein. Das ist die andere Aussage. Gewaltig. Nichts unmöglich ist die biblisch abgedeckt. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Da sehen wir auch, Paulus sagt nicht manches. Er sagt nicht viel, er sagt nicht sehr viel. Er sagt alles. Denn Paulus lebt in der Kraft Gottes. Ich lebe, schreibt er in Galater 2, Vers 20, doch nun nicht ich, Christus lebt in mir. Wieder der Handschuh. Paulus sagt, ich bin genau wie der Handschuh, ich kann selber nichts, aber Christus ist in mir und jetzt kann ich alles, was Jesus durch mich tun möchte. Auch da müssen wir wieder nachfragen, alles? Mancher fragt sich, wieso funktioniert das bei mir nicht, dass ich alles kann? Mancher denkt vielleicht in seinem Herzen, lieber Jakob, wahrscheinlich übertreibst du gerade maßlos. Da geht ein schöner geistlicher Gedanke mit dir durch. Aber ich kann dir in meinem Leben 100 Fälle sagen, wo ich absolut nicht alles konnte. Und wenn ich dein Leben kennen würde, könnte ich dir wahrscheinlich auch 100 Fälle nennen, wo du auch nicht alles konntest. Da sind wir wieder beim Problem, über das wir ernsthaft nachdenken müssen. Denn in der Tat, ich könnte aus meinem Leben auch viele Beispiele nennen, wo ich nicht alles konnte. Und jede Woche kommen neue dazu. Warum ist das so? Stimmt also gar nicht, was uns Gottes Wort sagt. Wieder müssen wir genau hinsehen. Wovon redet Paulus? Konkret in Philipper 4 geht es um die äußeren Lebensumstände. Da sagt Paulus, ich kann alles aus der Hand Gottes annehmen. Ich kann satt sein oder Hunger haben. Ich kann Überfluss haben oder Mangel leiden. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Die Lebensumstände alle so annehmen, wie es der Herr fügt, wie es der Herr zuordnet. Paulus könnte fortfahren, ich kann es ertragen, wenn sie mich über den Schellenkönig loben. Ich kann es aber mit Jesus auch ertragen, wenn sie mich aussagen. Wenn sie mich wie einen räudigen Hund aus der Stadt jagen, steinigen oder ins Gefängnis stecken. Mit Jesus kann ich alles. Paulus kann also nicht alles, was er will. Aber er kann alles, was Jesus will. Das ist der Punkt. Er kann alles, was zum Reich Gottes taugt und wozu Jesus ihn fürs Reich Gottes beauftragt hat. Das ist ja auch genau das Prinzip des Handschuhs. Der Handschuh kann nicht von sich aus sagen, ich hole jetzt die Tafel Schokolade, ich habe Hunger, macht mich an. Kinderschokolade, Schokomilchriegel zum Frühstück, das muss ich jetzt haben. Kann der Handschuh nicht von sich aus sagen. Oder er kann auch nicht sagen, ich gehe jetzt darüber, spiele Orgel. Orgelmusik gefällt mir, ist schön. Kann er nicht sagen. Er kann nur das, was die Hand will und wozu ihre Kraft ihn befähigt. Aber da, in diesem Bereich, gilt die Aussage Jesu grenzenlos. Und das bestätigt Jesus auch im Blick auf unser Gebet. Er sagt ja in Matthäus 17, Vers 20, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von hier nach dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Auch an dieser Stelle straucheln wir ja immer wieder, wenn wir es lesen und denken drüber nach, wie ist das gemeint? Auch beim Gebet gilt es genauso. Wir können nicht einfach drauf losbeten, wonach uns gerade der Kopf steht. Aber wir dürfen in grenzenloser Zuversicht beten, dass Gott seinen Willen in unserem Leben und in unserer Gemeinde umsetzt. Da dürfen wir in grenzenloser Zuversicht beten und das absolut Unmögliche und Unvorstellbare von ihm erwarten. Wenn wir glauben. Denn durch den Glauben leben wir in einer anderen Wirklichkeit als ohne Glauben. Ohne Glauben leben wir in unserer eigenen Wirklichkeit. Mit Glauben leben wir in der Wirklichkeit Jesu. Und zwischen diesen beiden Wirklichkeiten müssen wir unterscheiden. Meine eigene Wirklichkeit, das ist mein oft kläglicher christlicher Alltag. Dass ich geistlich so wenig zustande bringe. Dass die Dynamik, die Vollmacht fehlt. Dass so wenig ausstrahlende Kraft und einladende Freude von meinem Leben ausgeht. Das ist die eigene Wirklichkeit. Das ist der Jakob Czarnke, was er ohne Jesus kann. Aber daneben, besser gesagt darüber, gibt es noch eine andere Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit Jesu in meinem Leben. Und die sagt, in Jesus kannst du alles. In Jesus hast du Kraft, alles zu vollbringen, was ich dir sage. Grenzenlos alles. Was bringt uns nun dazu, ganz praktisch aus seiner Kraft zu leben? Das bringen nicht irgendwelche Rituale. Das ist heute wieder ganz wichtig, das zu betonen. Diese ungeistlichen Sitten und Gebräuche, und achtet mal drauf, wie viel auch von evangelischer Seite, ich weiß nicht, ob in unserem Bund auch schon dieses eingerissen hat, ich befürchte es, der Begriff Rituale hat in den letzten Jahren im kirchlichen, christlichen Sprachgebrauch unheimlich zugenommen. Rituale taugen gar nichts, sage ich mal ganz salopp gesagt. Diese ungeistlichen Sitten und Gebräuche halten heutzutage auch in vielen evangelischen und evangelikalen Gemeinden Einzug. Da wird gepilgert und der Rosenkranz gebetet, das Kreuz geschlagen und spirituelle Übungen veranstaltet. Da wird aus allen Heidentümern dieser Welt alles Mögliche abgekupfert, weil man geistlich kraftlos geworden ist. Das stimmt leider. Die Bestandsaufnahme, die ist leider richtig. Die geistliche Kraft unseres Herrn, die fehlt an vielen Orten. Aber die bekommen wir nicht durch Rituale. Vor allem unsere Jüngeren unter uns werden in ihrem Leben noch vielen Versuchen begegnen, wie Menschen versuchen, die Kraft Gottes in ihrem Leben in den Griff zu bekommen. Die einen meinen, wenn ich erstmal die Geistestaufe empfangen habe. Oder wenn ich mich im Wasser des Jordans habe taufen lassen, möglichst da, wo Jesus einst selbst in die Fluten gestiegen ist, dann gibt das meinem Leben den richtigen Kick. Andere denken, ich muss mir von einem vollmächtigen Menschen die Hand auflegen lassen, dann geht die Post ab, wie bei Esso an der Tankstelle, pack den Tiger in den Tank. Oder wenn ich erstmal in dieser Gemeinde oder bei jener Glaubenskonferenz gewesen bin und meinen geistlichen Ersatzkanister habe auffüllen lassen, dann bricht das neue Leben mit Macht durch. Aber nichts dergleichen stimmt. Was sagt Jesus, ist das Geheimnis, dass wir ein fruchtbares und vollmächtiges Leben führen? Wenn wir ein Beispiel vom Handschuh nehmen oder von der Rebe. Die abgeschnittene Rebe, die kann meditieren, so viel sie will. Das hilft ihr nichts. Das Einzige, was ihr was bringt, ist, wenn sie wieder an den Weinstock angepfropft wird, wenn die lebendige Beziehung wieder intakt kommt. Und so sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist der einfache und der ganze Schlüssel zum geistlichen Geheimnis. Bleibt in mir. Und wie bleiben wir in Jesus? Durch fromme Übungen, durch die Exerzitien des Ignatius von Loyola. Gibt es übrigens tatsächlich auch schon seit Jahren. In frommen Werken werden diese Exerzitien empfohlen. Ignatius von Loyola war einer der schlimmsten Hasser und Verfolger der evangelischen Christenheit. Da kann ganz bestimmt kein Segen und keine Vollmacht auf die Gemeinde kommen. Wie bleiben wir in Jesus? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, sagt Gottes Wort an anderer Stelle. Unser Glaube. Auch in der schon gehörten Aussage von Matthäus 17, Vers 20 vergleicht Jesus ja, redet Jesus vom Glauben und vergleicht ihn mit dem Senfkorn. Und er sagt, wenn du einen so kleinen Glauben hast, so winzig wie ein Senfkorn, dann wird dir nichts unmöglich sein. An dem Senfkorn ist nichts Besonderes. Es wird in die Erde hineingelegt, es keimt, es schlägt seine Wurzeln in die Erde hinein und von dort holt es seine Nährstoffe. Es wurzelt in der Wirklichkeit, in die es hineingepflanzt wurde. Daraus lebt's und daraus wächst zu einem stattlichen Strauch. Als Kinder Gottes sind wir in Jesus hineingepflanzt. Jetzt wurzeln wir in ihm und in seinem Wort, in seinen Verheißungen. Und allerdings muss man dazu sagen, geschieht dieses Wurzeln in zwei großen Kämpfen. Das ist erstens der Kampf zwischen Glaube und Unglaube und der durchzieht sich unser ganzes Leben. Den haben wir nicht ein für alle Mal geführt und gewonnen, sondern der findet Tag für Tag in uns statt. Der beginnt mit einer bewussten Entscheidung für Jesus und dann kommt das Hineinwachsen in ein immer tieferes Vertrauensverhältnis, wo das eigene Ich immer mehr abnimmt und Jesus sich in unserem Leben breit macht und wo wir ihm immer mehr Bereiche unseres Lebens anvertrauen und überlassen und wo wir seine Hilfe im Alltag erfahren und dadurch auch das Vertrauen immer weiter wächst. Das ist ja das Schöne an Glaubenserfahrungen, dass wir sehen, ich kann mich auf Gott verlassen. Wenn er mich in die Tiefe geführt hat, er führt mich auch wieder heraus. Und wenn ich in der Tiefe eine längere Zeit bleibe, er gibt mir die Kraft, dass ich darin nicht umkomme. Er ist in meinem Leben gegenwärtig. Aber da sehen wir auch, da gehört das Zweite dazu, das ist der Kampf zwischen Gehorsam und Ungehorsam. Dass wir im Willen Jesu bleiben. Dass wir ein offenes Herz haben für das, was er durch uns tun will. Das kann ich heute nur kurz anschneiden, werde ich vermutlich am nächsten Sonntag weiterführen. Wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben? Heute nur der Grundsatz, Gott hat uns in seinem Wort so viel gesagt und offengelegt, was sein Wille ist. Wenn wir in dem bleiben, dann sind wir schon grundsätzlich auf dem Weg des Gehorsams. Praktisch Tag für Tag das tun, was sein Wort uns sagt. Wo wir so durch Glauben und Gehorsam immer tiefer in Jesus wurzeln, da wächst die Frucht. Da sagt Jesus, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Welchen praktischen Unterschied das ausmacht, ob wir in Jesus oder ohne Jesus sind, das will ich zum Schluss noch mit einem Mutmachbeispiel aus der Bibel zeigen. Es hat etwas Abschreckendes, aber zugleich noch mehr etwas Mutmachendes an sich. Letzten Sonntag waren wir schon bei Abraham und Lot. Das könnten wir diesen Sonntag nochmal in Erinnerung rufen, dass Abraham im Vertrauen auf den Herrn den Mut hatte, im steinigen Gebirge Juda zu bleiben. Heute eine andere Geschichte aus der Bibel, eine zweiteilige. Teil 1, der Nicht-Einzug ins gelobte Land. Und der schönere Teil 2, der Einzug ins gelobte Land. Zunächst Teil 1. Die Geschichte vom Nicht-Einzug ins gelobte Land. Die Israeliten waren aus Ägypten gezogen. Die Geschichte kennen wir. Mose geht voran an der Spitze. Ich warte auf Widerspruch. Die Wolke bzw. die Feuersäule geht voran. Der Herr geht voran. Und die Israeliten hinterher, sie ziehen hinter Gott her bis zum gelobten Land. Aber sie ziehen nicht ins gelobte Land hinein. Warum? Sie sehen die gewaltigen Städte. Sie sehen die schweren eisernen Streitwagen der Kanaaniter. Sie sehen die riesigen Krieger dieser Völker. Und sie sehen ihre eigene Wirklichkeit, ihre Möglichkeiten, ihre Kräfte. Und sie stellen fest, das schaffen wir nie. Diese mächtigen und bestens ausgerüsteten Krieger werden wir nie besiegen können. Diese gewaltig befestigten Städte werden wir niemals einnehmen. Und da haben sie ohne Zweifel recht. Aber sie sehen das andere nicht. Sie sehen nicht die Wirklichkeit Gottes. Und Gott hat ihnen gesagt, geht hinein. Es ist euer Land. Ich habe es euch gegeben. Aber sie vertrauen nicht, dass Gott sie da durchbringt. Wenn man das liest, so als unbeteiligter Dritter, als Zuschauer, dann möchte man sich die Haare raufen. Man möchte sie in den Hintern treten und sagen, jetzt geht doch endlich. Es ist doch euer Land, Gott hat es euch versprochen, ihr habt sein Wort. Aber sie können nicht glauben, dass der Gott, der sie so wunderbar aus Ägypten geführt hat, dass der sie nun auch hineinführen kann ins verheißene Land. Und so stehen sie an der Grenze des gelobten Landes und sie machen kehrt und leben in der Wüste 40 Jahre lang. Da haben sie gar nichts verloren. Gott hat sie doch nicht aus Ägypten geführt, damit sie anschließend 40 Jahre durch die Wüste tappen. Sie waren berufen, in dem Land zu leben, in dem Milch und Honig fließt. Aber sie leben in der Wüste. Die Wüste ist in der Bibel eigentlich der Unort, den es nicht oder nur als kurze Übergangsphase geben sollte. Die Wüste ist der Übergang, ist nicht mehr Ägypten und ist noch nicht Kanaan. Ist schon besser als Ägypten unter der Herrschaft der Sünde, in der Sklaverei. Ist schon aufgebrochen mit Gott, aber nicht angekommen im Land der Verheißung. Gott ist dabei, es ist kein Leben ohne Gott. Er bleibt die ganzen 40 Jahre dabei. Er bewahrt sie auch in der Wüste vor dem Verderben. Aber es ist nicht das Leben in der Vollmacht, in der Fülle, im Segen Gottes. Es ist nicht das Leben in seiner Kraft und Verheißung. Und das ist das Traurige an diesem ersten Teil der Geschichte. Viele Menschen sind in ihrem geistlichen Leben in diesem ersten Teil stecken geblieben. Sie sind geistlich aus Ägypten ausgezogen. Sie haben angefangen, mit Jesus zu leben. Sie sind mit ihm aufgebrochen in ein neues Leben. Sie sind berufen zu einem Leben in der Fülle und im Reichtum Jesu. Aber sie leben in der Wüste geistlicher Armut und bleiben weiter in der Macht des längst besiegten Feindes Satan. Sie leben aus eigener Kraft und erleiden eine geistliche Niederlage nach der anderen. Weil sie Jesus nicht von ganzem Herzen vertrauen, weil im Kampf um Glaube und Unglaube, Gehorsam und Ungehorsam, so oft der Unglaube und der Ungehorsam die Oberhand behält. Wie geht's anders? Kommen wir zum zweiten Teil, zur Geschichte vom Einzug ins gelobte Land. Irgendwann waren die 40 Jahre in der Wüste rum und wieder stehen sie an der Grenze zum gelobten Land. Und unter Josua entschließen sie sich, Gott zu vertrauen und beginnen in der Wirklichkeit Gottes zu leben. Sie hören auf Gott und tun, was er sagt. Obwohl die Aufgabe, die vor ihnen liegt, genauso unmöglich ist wie 40 Jahre vorher. Das macht die Bibel auch sehr interessant an zwei Situationen deutlich, die sie als erstes und zweites zu überwinden haben. Gott sagt, zieht ins gelobte Land, aber das geht gar nicht. Warum? Es ist der Jordan dazwischen. Und der Jordan strömt und fließt. Und sie kommen nicht hinüber. Und Gott sagt, zieht in den Jordan, die Priester mit der Bundeslade, mitten hinein in den strömenden Fluss. Und sie tun's und der Jordan trocknet aus. Gott erwartet von uns öfters einen Schritt des Glaubens und des Gehorsams, bevor er sichtbar handelt. Das fällt uns immer schwer, das geht mir übrigens ganz genauso. Wir hatten es erst heute Morgen noch beim Frühstück im Gespräch, wir sind auch so Sicherheitsmenschen. Ist ja naturell verschieden. Der eine, der geht mutig, oft auch etwas kopflos ins Risiko, Hauptsache der Adrenalinspiegel steigt. Andere Menschen, da gehören meine Frau und ich dazu, die haben es lieber ein bisschen sicherer. Die wollen schon genauer wissen, was auf sie zukommt und ob der Boden, auf den sie stehen, auch trägt. Aber Gott erwartet von uns öfters, dass wir die Position der Sicherheit verlassen und im Vertrauen auf sein Wort Schritte gehen, wo wir noch nicht genau sehen, wo sie hinführen. Es ist aber wichtig, dass es nicht unser Mutwille ist, sondern das Gebot des Herrn. Das ist der entscheidende Unterschied. Da war also der Jordan vor ihnen und strömt mit Macht und sie setzen ihre Füße hinein und der Jordan trocknet aus. Sie kommen hinüber, aber dann liegt schon als nächstes und zweites die uralte und gewaltige Stadt Jericho vor ihnen, die als uneinnehmbar gilt. Und Gott sagt, zieht um die Stadt. Jeden Tag einmal, am siebten Tag siebenmal sie gehorchen und die Stadtmauern der uneinnehmbaren Stadt fallen einfach ein. Und so nehmen sie das Land Kanaan in Besitz. Niemand konnte sie aufhalten, denn Gott hat ihnen dieses Land gegeben. Und Gott hatte zu Josua gesagt, es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Und da ganz zum Schluss noch eines. Schon bevor sie über den Jordan gezogen waren, da hatte Josua zwei Kundschafter geschickt. Das ist für unsere Situation ganz, ganz, ganz arg wichtig. Die waren nach Jericho hineingekommen und hatten dort eine Bewohnerin getroffen, der uneinnehmbaren Stadt Jericho. Und was sagt diese Bewohnerin den Kundschaftern? Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Wohlgemerkt eine Heidin, die in der uneinnehmbaren Stadt Jericho lebt. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken ist über uns gefallen vor euch. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und seit wir solches gehört haben, also seit 40 Jahren, seit wir solches gehört haben, ist unser Herz verzagt und ist kein Mut mehr in jemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Das ist eine atemberaubende Situation. Traurig und schön zugleich. Traurig, dass die Israeliten das nicht, selber nicht kapiert hatten. Schön, dass den Kanaanitern angesichts der Wirklichkeit des lebendigen Gottes schon 40 Jahre vorher das Herz in die Hose gerutscht war. Die haben gesehen, ein mächtiger Gott ist mit diesem Volk. Niemand kann ihm widerstehen. Die haben gezittert wie Espenlaub. Die Heiden hatten es gemerkt. Dass es doch auch uns jeden Tag klar ist, ein mächtiger Gott ist mit uns. Niemand kann ihm widerstehen. In ihm können wir alles, wozu er uns berufen und gesandt hat. Amen.